Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich und ich grüße besonders nach Bonn. Dort sitzt nämlich mein heutiger Gast, das ist der Oberbürgermeister von Bonn. Einen schönen guten Morgen, Ashok Alexandra Sridharan. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Heise.
Von Amts wegen und als gebürtiger Bonner, machen Sie doch gleich mal ein bisschen Werbung für Ihre Stadt. Nennen Sie mir mal spontan drei Gründe, warum Bonn eine besonders liebenswerte Stadt ist.
Also natürlich wegen der Menschen, erster Grund. Der zweite Grund ist, es ist die Geburtsstadt Ludwig van Beethovens und wir haben für jeden, der sich egal ob für Kultur, für Natur oder eben für die Stadt interessiert, jede Menge zu bieten.
Also kulturell wunderbar aufgestellt, aber eben nicht nur kulturell. Beethoven ja nächstes Jahr auch schon erwähnt. Wunderbar den Job als Bürgermeister schon gemacht. Fänden Sie den Job eigentlich als regierender Bürgermeister in Berlin auch interessant?
Nein, also regierender Bürgermeister in Berlin, das wäre für mich nichts. Ich bin froh, dass ich Oberbürgermeister in Bonn bin. Das bin ich sehr gerne.
Ashok Alexander Sridharan ist seit 2015 Oberbürgermeister der Bundesstadt Bonn. Bundesstadt Bonn, Herr Sridharan, das ist ein deutschlandweit einmaliger Titel, sozusagen übrig geblieben von Bundeshauptstadt, nachdem der Regierungssitz eben nach Berlin wechselte. Inzwischen sind 55% der Bundesbürger und sogar, habe ich gelesen, 47% der Bonner für einen Komplettumzug nach Berlin. Was hieße das für die Stadt am Rhein?
Also das wäre ein weiterer Schlag ins Kontor der Bundesstadt Bonn. Wir haben in den 90er Jahren den Bonn-Berlin-Beschluss hier, also Anfang der 90er Jahre, den Bonn-Berlin-Beschluss bekommen. Und es sind eben die Bundesregierung mit den Ministerien, mit den ministeriellen Arbeitsplätzen nach Berlin gezogen. Dafür hat es aber ein umfangreiches Paket gegeben, das hier in Bonn dies Auskommen sichern sollte. Und zwar einmal die Ansiedlung der Vereinten Nationen, was ein wichtiger Punkt war. Aber eben auch der Schwerpunkt in bestimmten Bereichen, wie zum Beispiel der Forschung, der Nachhaltigkeit, die hier in Bonn geblieben sind. Und es gibt einen weiteren Schwerpunkt, nämlich im Bereich der Cybersicherheit. Bonn ist der viertstärkste Standort im Bereich der IT und der stärkste Standort im Bereich der Cybersicherheit in der Bundesrepublik. Und diese Dinge müssen wir meines Erachtens stärken, weil das lässt sich nicht so einfach über die ganze Republik verteilen oder nach Berlin umziehen. Da verlieren wir internationale Kompetenz.
Sie haben jetzt genau diese Dinge benannt, die wahrscheinlich auch gar keiner wegnehmen möchte, müssen deswegen trotzdem aber die Ministerien so aufgeteilt bleiben oder könnte man da, vor allem, also mich haben die Zahlen ja überrascht, dass selbst die Bonner fast zur Hälfte schon für einen Komplettumzug nach Berlin wären.
Ja, aber das ist meines Erachtens etwas zu kurz gesprungen, weil wir dürfen nicht vergessen, dass die Vereinten Nationen zum Beispiel und auch die Wissenschaftsorganisationen hier ihre Ansprechpartner brauchen. Das heißt, für die Vereinten Nationen ist es wichtig, dass das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit weiterhin hier in Bonn bleibt. Es ist wichtig, dass das Bundesministerium für Gesundheit hier in Bonn bleibt. Mhm. Es gibt andere Ministerien, das Forschungsministerium, das für die wissenschaftlichen Einrichtungen unbedingt erforderlich ist und das Verteidigungsministerium zum Beispiel, das hier das Kommando Cybersicherheit angesiedelt hat im vorvergangenen Jahr, das wichtig ist für dieses Kompetenzzentrum und insofern wäre es fatal, alles nach Berlin zu verziehen, weil dann haben die Vereinten Nationen, die Organisation, die ich angesprochen habe, nicht mehr ihre Ansprechpartner hier in Bonn, sondern müssten dafür jeweils nach Berlin reisen. Dadurch würde der Standort Deutschland für diese Institutionen an Attraktivität verlieren.
Also das eine geht Ihrer Meinung nach nicht ohne das andere. Man hat das Gefühl, dass Sie da doch aber auch sehr unter Druck stehen, oder? Dass da immer ziemliches Verhandlungsgeschick notwendig ist. Jetzt demnächst gibt es ja wieder Verhandlungen über die
Zusatzfahne. Also wir sind natürlich schon seit langem im Gespräch mit der Bundesregierung und werden da wirklich ganz hervorragend unterstützt von dem Land Nordrhein-Westfalen, dem Land Rheinland-Pfalz, die Landkreise, die ebenfalls davon betroffen sind und die Bundesstadt Bonn haben im Jahr 2016 ein Positionspapier entwickelt und jetzt gerade im Sommer ein Leitbild entworfen, das wir der Bundesregierung zugeleitet haben, wo wir auf wenigen Seiten deutlich machen, warum eine Aufgabenteilung zwischen Bonn und Berlin gut ist für Deutschland.
Jetzt haben Sie die Vereinten Nationen erwähnt und auch überhaupt die ganze Wissenschaft, die sich angesiedelt hat in Bonn oder die ausgebaut worden ist in Bonn, ist eine internationale Stadt, vor allem ja auch verändert. durch die 25 Jahre, die man das jetzt auch betont. Sie sind ja ein Bonner Junge, betonen das ja auch immer. Wie hat sich Ihrer Meinung nach, also wie hat sich ja auch Ihrem Gefühl nach die Stadt verändert in den letzten 25 Jahren?
Also wir sind nicht mehr Hauptstadt, das ist Berlin und deswegen hat es natürlich hier starke Veränderungen gegeben. Wir sind aus dem internationalen Medien, aus der internationalen Medienberichterstattung haben wir sehr stark verloren. Wir haben
fühlt sich das eigentlich gut an oder fühlt sich das nicht so gut an, wenn man nicht mehr so
unter Beobachtung steht? Naja, also wir würden uns schon eine stärkere Präsenz auch in den internationalen Medien wünschen. Das ist uns während der Klimakonferenz im Jahr 2017 in hervorragender Weise gelungen. Und solche Ereignisse möchten wir eigentlich regelmäßig hier bei uns in Bonn haben. Deswegen werbe ich dafür mit meinen Kollegen aus den Landkreisen und den beiden Bundesländern, dass es bei einer Aufgabenteilung bleibt zwischen Bonn und Berlin, um eben diese Kompetenzen, die sich hier entwickelt haben in den vergangenen 25 Jahren, nachdem die Regierung umgezogen war, um diese Kompetenzen nicht nur zu behalten, sondern auch weiter zu stärken.
Jetzt haben Sie die Klimapolitik erwähnt, Sie haben aber auch weiter die beiden auseinandergerissenen Ministerien erwähnt. Da ist natürlich dann jeder Klimaschützer sofort mit dem Argument da, wozu dann diese vielen Pendelflüge, es sind ja wirklich Hunderttausende.
Das ist nicht richtig. Diese Zahl ist nicht richtig.
Das Bundesinnenministerium vergibt die, ne? 230.000 Inlandsflüge im Jahr.
Ja, das ist richtig. Das sind 230.000 Inlandsflüge, die aber nicht zwischen den Standorten Bonn und Berlin, sondern das sind Inlandsflüge, die mit allem Möglichen zu tun haben, aber nicht ausschließlich die zwischen den Bediensteten, die dann hier in Bonn Ministerien besuchen oder die hier in Bonn ansässig sind und in Berlin Termine mit der Bundesregierung haben. Sehen Sie, die Bundeswehr zum Beispiel hat ja nicht nur hier in Bonn die Harthöhe, sondern es gibt ganz große Liegenschaften bzw. Standorte der Bundeswehr in Köln, in Koblenz, in Aachen und all diese Flüge sind davon auch erfasst. Also wenn wir all das abziehen, kommen wir auf deutlich weniger Flüge, aber es sind immer noch zu viele, weil wir einerseits die digitalen Möglichkeiten nicht nutzen, mit Videokonferenzen, Telefonkonferenzen nicht ausreichend genutzt werden. Andererseits ist meines Erachtens auch ein verbessertes Angebot der Bahn geben muss. In den 90er Jahren hat es einen sogenannten Sprinter gegeben, der von Bonn über Köln dann nonstop nach Berlin gefahren ist. Wenn es diese Zugverbindung wieder gäbe, dann wäre der Zug eine sehr, sehr gute Alternative zum Flugzeug.
Die Klimapolitik liegt Ihnen ja sehr am Herzen, also auch Ihnen ganz persönlich. Sie sind seit einem Jahr, glaube ich, Präsident eines weltweiten Netzwerkes der Städte für Nachhaltigkeit. Also Resilient Cities Conference heißt das. Wie kann man, da sind Städte wie Sao Paulo oder Delhi drin, Bonn aber eben auch, wie kann man diese Städte miteinander vergleichen? Kann man, also Klimawandelfolgen sind doch da vollkommen unterschiedlich. Kann man das überhaupt miteinander in Verbindung bringen, voneinander lernen?
Ja, da kann man natürlich voneinander lernen. Das Städtenetzwerk heißt ECLAY, Local Governments for Sustainability. Und es ist richtig, dass ich seit vergangenem Jahr Präsident dieses Städtenetzwerks bin, dem 1.900 Städte weltweit angehören. Und in diesen Städten leben mehr als 25% der globalen Bevölkerung. Also insofern sprechen wir da schon für ganz, ganz viele Menschen. Und wir können uns mit sowohl wesentlich kleineren als auch wesentlich größeren Städten darüber austauschen, was wir machen können, um uns nachhaltiger und resilienter aufzustellen. Und dafür haben wir zum Beispiel die Resilient Cities Konferenz, die dieses Jahr zum 10. Mal hier bei uns in Bonn stattgefunden hat, wo sich Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus der ganzen Welt treffen, um Erfahrungen auszutauschen. Und wenn man mal mit einem Bürgermeister eines kleinen Inselstaats gesprochen hat, zum Beispiel von den Solomon Islands, und von dem hört, dass der Ozean da schon teilweise in den Wohnzimmern steht, bekommt man einen ganz anderen Eindruck von dem Klimawandel und von der Notwendigkeit, hier etwas ändern zu müssen. Und ich bin extrem dankbar für die Fridays for Future Aktion, weil sie, glaube ich, wirklich innerhalb eines Jahres es geschafft hat, die Notwendigkeit, jetzt zu handeln, in das mediale und in das öffentliche Interesse gerückt hat.
Sie haben jetzt gerade gesagt, wie das für Sie ist, wenn Sie mit so einem Bürgermeister beispielsweise von einem kleinen Inselstaat sprechen. Gab es für Sie eigentlich so ein Erlebnis oder ein Erlebnis, was Sie so dem Klimaschutz ganz nahe gebracht hat, wo Sie gesagt haben, ja, das ist so ein Punkt, an dem muss ich unbedingt was tun als Bürgermeister?
Ja, also ich habe mit Kollegen aus Südamerika gesprochen, die wesentlich stärker noch als wir hier von Erdrutschen betroffen sind. Ich habe eben mit dem Kollegen von den Solomon Islands gesprochen. Ich habe mit anderen Kollegen gesprochen aus Südafrika, wo es Probleme gibt, die wirklich wo wir uns gar keine Vorstellung davon machen können, wie das ist, wenn man zum Beispiel kein Wasser mehr hat. Also das gilt für Südafrika, das gilt aber auch für Südamerika, wo es wirklich eine Wasserknappheit gibt und die Menschen kontrolliert werden, wie lange sie zum Beispiel beim Duschen das Wasser anhaben. Und da können wir, glaube ich, alle einen Beitrag leisten und wir können voneinander lernen, wie wir mit den Umweltressourcen, die ja nur beschränkt zur Verfügung stehen, sorgfältiger und achtsamer umgehen.
Der CDU-Politiker Ashok Alexander Sridharan ist 1965 in Bonn geboren, ist in Bonn zur Schule gegangen. Nach der Bundeswehr hat er in Bonn Jura studiert. Und jetzt, Herr Sridharan, sind Sie Bonner Oberbürgermeister, also bonnerischer geht's ja eigentlich gar nicht. Und trotzdem kann ich mir vorstellen, dass Sie wegen Ihres Namens und Ihrer Hautfarbe immer mal wieder gefragt werden, wo kommen Sie eigentlich her? Was antworten Sie dann?
Ich antworte dann immer, dass ich aus Bonn komme. Mhm. Und mit einem Lächeln antworte ich dann aber auch, dass mein Vater in den 50er Jahren nach Bonn gekommen ist, und zwar aus Indien nach Bonn gekommen ist, weil er hier an der indischen Botschaft gearbeitet hat. Mhm. Und dabei hat er in dem Zusammenhang hat er meine Mutter kennengelernt und die Familie meiner Mutter lebt urkundlich nachgewiesen seit 1590 in Bonn.
Damit ist dann jeder still, wenn sie auf einen Stammbaum bis 1500 und zurückblicken können in Bonn. Diese Frage, wo kommen Sie her, wo kommst du her, stößt ja vielen Menschen mit Migrationshintergrund immer wieder bitter auf. Ihnen auch?
Nein, ehrlich gesagt nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich durch meine Hautfarbe und die Herkunft meines Vaters kann man mir unverkennbar ansehen, dass ich durch meine Hautfarbe im Prinzip wirklich immer mehr Vor- als Nachteile gehabt habe. Mhm. Es ist ganz, ganz selten vorgekommen, dass mich mal jemand wirklich blöd angesprochen hat. In den allermeisten Fällen ist das immer sehr positiv aufgenommen worden, was aber auch daran liegt, dass Bonn wirklich eine weltoffene, internationale Stadt ist, in der Menschen aus 180 Nationen leben.
Jetzt betont diese Frage, wo kommst du her, sagen jedenfalls die Kritiker immer die Unterschiede. Also Migrationshintergrund habe ich ja jetzt auch eben verwendet, den Begriff ist ja auch so ein verschwurbelter Ausdruck irgendwie. Sie sagen, Sie haben keinerlei Schwierigkeiten. Was kann man denn daraus schließen für ein Miteinander, was vielleicht über Namen und so weiter hinweg sieht?
Also ich finde, man kann daraus schließen, dass es immer auch auf die Menschen ankommt, wie man damit umgeht, wie man mit seiner eigenen Hautfarbe, mit seiner eigenen Herkunft umgeht. Und ich habe mich ehrlich gesagt nie als Migrant gefühlt, sondern immer als voll integriertes Kind, als voll integrierter Erwachsener hier in der Gesellschaft. Das mag natürlich auch daran liegen, dass ich hier zur Schule gegangen bin, dass ich hier studiert habe, dass wir hier familiär auch verwurzelt sind. Aber auf der anderen Seite hatte ich eben auch die Gelegenheit, eine andere Kultur, nämlich die meines Vaters, die indische Kultur, kennenzulernen, was dann auch den Horizont so ein bisschen erweitert. Und das hilft nicht nur im alltäglichen Leben, sondern das hilft eben auch, unbefangen auf andere Menschen zuzugehen. Und ich glaube, das ist auch mit einer der Gründe, warum die Bundesregierung mich zum Vorsitzenden der Fachkommission Integrationsfähigkeit berufen hat.
Das sind Sie jetzt seit Februar. Da habe ich mich gefragt, war Integration also schon immer Ihr Anliegen? Ich meine persönlich sowieso, aber es ist ja ganz häufig so, dass solche Jobs dann eben vergeben werden an Menschen, die in irgendeiner Form Migrationshintergrund haben, die sich aber vielleicht viel mehr für Finanzen interessieren.
Also ich bin Kämmerer gewesen, viele Jahre lang.
Genau, Sie kommen ja aus den Finanzen.
Genau, ich komm aus der kommunalen Finanzwelt, aber das war, glaube ich, nicht ausschlaggebend. Ich habe mich in meinem Wahlkampf schon dafür eingesetzt, dass wir bereitwillig Flüchtlinge hier bei uns in Bonn aufnehmen. Das ist auch in hervorragender Weise gelungen, weil die Bonnerinnen und Bonner da wirklich mit Herzblut mitgeholfen haben. Ohne die breite Unterstützung aus der Bevölkerung wäre das überhaupt nicht gelungen. Und ich finde, dass wir den Menschen, die aufgrund des Artikels 16 im Grundgesetz hier zu uns kommen und Asylanträge stellen, dass wir denen einfach auch die Möglichkeit geben müssen, wenn sie in ihren Ländern politisch verfolgt werden, eine Bleibe zu finden. Und auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, dass wer sich an unsere Spiegelregeln nicht hält, der auch damit rechnen muss, dass er wieder zurückgeführt wird.
Jetzt sind wir schon wieder mitten in der Politik, die allerdings natürlich ganz eng mit Ihnen verknüpft ist. Sie haben vorhin erzählt, wie Ihr Vater und Ihre Mutter sich kennengelernt haben. War eigentlich immer klar, dass die Familie in Deutschland, in Bonn leben wird? Oder war da auch mal Indien im Spiel?
Da war durchaus auch mal Indien im Spiel und meine Eltern haben sich dann aber dazu entschieden, hier in Bonn zu bleiben, wo sie auch bis heute leben und glaube ich auch sehr gerne hier leben. Unabhängig davon sind sie mehrmals im Jahr in Indien, um dem Heimatland meines Vaters einen Besuch abzustatten.
Sie ja auch. Sie haben ja auch gesagt, Sie kennen Indien ganz gut. Sie haben noch zwei Brüder. Was hat Sie am meisten beeindruckt als Kind von einer Welt in eine, wie ich es mir jedenfalls vorstelle, ich war noch nie in Indien, komplett andere Welt einzutauchen?
Also das sollten Sie auf jeden Fall nachholen, mal nach Indien zu fahren, weil das wirklich ein atemberaubendes Land ist mit einer wahnsinnigen Vielfalt. Da ich schon als Baby das erste Mal in Indien war, war das für mich eigentlich nicht irgendwas völlig Fremdes. Also wir sind, als ich klein war, sind wir mindestens einmal im Jahr in Indien gewesen, um die Familie meines Vaters dort zu besuchen. Und das war irgendwie normal. Also das war jetzt nichts Exotisches für mich. Aber wir sind auch schon mal mit Freunden in Indien gewesen, vor ein paar Jahren, Freunde, die gesagt haben, organisiert doch mal eine Reise mit uns, und dann sind wir mit insgesamt 20 Personen durch Indien geflogen und gefahren, und das ist schon dann was ganz anderes, wenn die Menschen das erste Mal in Indien sind und dann eben erzählen, welche Eindrücke sie von dem Land haben. Also insofern, es lohnt sich auf jeden Fall, dort einmal hinzufliegen.
Waren diese beiden Kulturen in Ihrer Familie, war das immer Bereicherung? Weil so wie Sie es schildern, klingt das so, oder war das auch mal Grund für Stress?
Nein, da kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht dran erinnern, dass das mal Grund für Stress war.
Für Auseinandersetzung, für Nichtverstehen, für Missverständnisse.
Nein, also das, da haben meine Eltern immer sehr großes Verständnis füreinander gehabt. Mein Vater ist ja früher Hinduist gewesen. Meine Mutter und wir alle sind römisch-katholisch. Ich bin auch auf einer katholischen Schule gewesen und bis heute im Glauben verwurzelt. Und bei meinem Vater ist es so, dass der dann sich Anfang der 90er Jahre dazu entschieden hat, sich ebenfalls taufen zu lassen, und seitdem ist auch er römisch-katholisch. Also es hat da nie irgendwelche Konflikte gegeben, an die ich mich wirklich erinnern könnte, die damit zusammenhängen, dass mein Vater und meine Mutter aus unterschiedlichen Kulturen kommen. Im Gegenteil, ich habe das ehrlich gesagt immer als positiv wahrgenommen, weil der Freundeskreis meiner Eltern auch international war und wir immer viele Gäste hatten, die einerseits aus Deutschland kommen, andererseits eben aber auch aus Indien. Und das war immer, das waren immer tolle Events.
Welche Sprache wurde gesprochen bei Ihnen?
Ich bin zweisprachig aufgewachsen, Englisch und Deutsch. Aber zu Hause haben wir Deutsch gesprochen. Wenn wir Gäste hatten, haben wir dann eben immer Englisch gesprochen.
Sagt hier im Gespräch Ashok Alexander Sridharan. Internationalität ist das Aushängeschild der Stadt Bonn. Da passt ein Oberbürgermeister wie Ashok Alexander Sridharan natürlich auch gut. Sie haben es ja auch selbst erwähnt, dass Sie offensiv auch mit Ihrer Herkunft geworben haben. In den letzten Jahren kam es aber doch auch immer wieder und häufig zu Übergriffen auf Kommunalpolitiker, die sich eben für eine bunte Gesellschaft exponiert haben. Und das tun Sie ja. Löst das in Ihnen Besorgnis aus?
Nun, man nimmt das natürlich mit Bestürzung zur Kenntnis, dass Kolleginnen und Kollegen da auch tätlich angegriffen werden. Und wir hatten ja gerade im Wahlkampf das Attentat auf Henriette Reker, mit der ein freundschaftliches Verhältnis besteht. Und das erschüttert. Das lässt einen dann auch hinterfragen, wie geht man da selber mit um. Und bei mir persönlich ist es so gewesen, dass es verbale und auch per Mail Angriffe gegeben hat und es auch ein paar Mal vorgekommen ist, dass der Polizei als gewaltbereite Menschen auf einmal bei mir vor der Tür standen. Also da muss man dann eben leider Gottes gewisse Vorkehrungen treffen. Was mich aber nicht davon abhält, tatsächlich auch zu Volksfesten zu gehen, zu Fuß durch die Stadt zu gehen, viel mit dem Fahrrad zu machen, wenn es denn möglich ist. Und offen auf die Menschen zuzugehen, weil ich schon glaube, dass wir hier in Bonn eine wirklich weltoffene Gesellschaft haben. Mhm. Menschen, die das nicht nur akzeptieren, sondern das im Gegenteil richtig gut finden, dass wir so international sind.
Also Ihr eigenes Sicherheitsgefühl ist berührt, höre ich. Selbst das Ihrer Familie ja offenbar. Aber Sie sagen sich dann, ich muss damit umgehen.
Es ist berührt, aber also ich gehe da wirklich unbefangen durch die Stadt und ich gehe auch unbefangen auf die Menschen zu und ich gehe unbefangen auf Volksfeste, auf Großveranstaltungen. Da mache ich mir da wirklich keine Gedanken, weil das, was ich in den 4 Jahren hier erlebt habe und auch in den vielen Jahren, die ich ja vorher in verantwortungsvoller Stelle in Kommunen gearbeitet habe, dass da wirklich das zu nahezu 100% freundlich ist, ein freundliches Aufeinanderzugehen und auch insbesondere ein freundliches auf mich zugehen. Trotzdem ist es so, dass ich mir dann, wenn ich solche Schlagzeilen lese oder höre, dass ich mir da schon Gedanken zu mache. Und das gilt natürlich auch für meine Frau und unsere 3 Söhne.
Ja, ich habe jetzt gerade noch mal wahrgenommen, dass im Juli sich ja auch Bundespräsident Steinmeier genau damit auseinandergesetzt hat, weil, und das fand ich nun wirklich, dann, wenn man das dann so liest, doch wirklich erschreckend, 3 Angriffe pro Tag auf Politiker. 3 Angriffe pro Tag, das ist ja, das macht man sich ja irgendwie gar nicht klar. Und jetzt haben Sie auch noch mal so gesagt, wie Ihr Begriff von Kommunalpolitiker sein ist, das heißt ja ganz nah an den Menschen dran sein, oder?
Ja, wenn man das nicht kann oder nicht will, dann ist man, finde ich, in diesem Bereich völlig deplatziert. Also man muss auf die Menschen zugehen können und das ist auch der Grund für mich gewesen seinerzeit, in die Kommunalverwaltung zu gehen, in die Kommunalpolitik zu gehen, weil man eben dort am nächsten an den Menschen dran ist und auch am meisten bewirken kann.
Und wenn man dann aber eben mal nicht freundlich angesprochen wird, weil ich meine, der Ton in der politischen Auseinandersetzung hat sich ja nun doch, oder hat er sich gar nicht geändert? Wie nehmen Sie es denn wahr?
Doch, der Ton ist wesentlich aggressiver geworden und die Hemmschwelle zu verbalen Übergriffen ist deutlich gesunken. Und das finde ich auch sehr bedauerlich.
Was machen Sie denn dann, wenn jemand Ihnen so gegenübertritt?
Nun, wenn mir jemand so gegenübertritt, dann muss man natürlich die Ruhe bewahren und muss versuchen, eben selber deeskalierend zu wirken. Mhm. Das versuche ich, aber ich würde mir wünschen, dass zum Beispiel auch die Medien da ihren Beitrag zu leisten und deutlich machen, was man von dieser verbalen Aggressivität hält und es eben nicht teilweise sogar noch verstärkt.
Inwiefern verstärkt? Wie meinen Sie das?
Wenn ich mir zum Beispiel gewisse Berichte in der Zeitung durchlese oder auch in bestimmten Sender, und damit meine ich nicht Ihren Sender, ganz ausdrücklich nicht, höre, wie dort mit über und mit Politikern gesprochen wird, dann hat das mit Respekt und Wertschätzung überhaupt nichts mehr zu tun.
Als Sie 1995 in die CDU gegangen sind, was haben Sie sich da vorgestellt?
Als ich in die CDU gegangen bin, habe ich ja schon für einen CDU-Abgeordneten gearbeitet. Ich war wissenschaftlicher Mitarbeiter im Justiziariat der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und muss ganz ehrlich sagen, dass der ehemalige Justiziar Franz Möller, Dr. Franz Möller, der auch Landrat im Rhein-Sieg-Kreis war, dass das wirklich ein vorbildlicher Mensch ist. Gewesen ist. Er ist leider verstorben und er ist für mich so wirklich ein Vorbild gewesen und hat mich von seinen Werten überzeugt. Ich hatte auch vorher schon CDU gewählt, war aber eben kein CDU-Mitglied und bin dann in die CDU eingetreten und habe im vergangenen Jahr mein 25. gehabt.
Was ist für Sie das Vorbildhafte? Also was haben Sie verbunden mit politischem Engagement? Weil, vor allem, weil es ja sehr stark erstmal in der Verwaltung war. Das klingt erstmal nämlich so trocken.
Ja, Verwaltung ist natürlich jetzt nicht ganz so lebhaft, wie man sich das vorstellt, aber es ist eben gerade in der Kommunalverwaltung wahnsinnig abwechslungsreich, weil man eben nicht nur einen bestimmten Bereich, jedenfalls als Jurist, nicht nur einen bestimmten Bereich bearbeitet, sondern die ganze Bandbreite. Aber das, was mich bei der CDU wirklich überzeugt hat, sind einerseits die christlichen Grundwerte. Ich hatte eben schon gesagt, dass der Glauben für mich eine große Rolle spielt. Mhm. Es ist aber auch andererseits das Gesamtpaket an Ansichten, die ich natürlich auch nicht alle teile. Aber im Großen und Ganzen kann ich mich da sehr gut mit identifizieren. Und ich finde es sehr gut, dass die CDU sich wirklich schon vor Jahrzehnten auch auf die Fahnen geschrieben hat, die Schöpfung zu wahren und etwas für den Umweltschutz zu tun. Und insofern, das ist die Partei, in die ich gehöre.
Der Bonner Oberbürgermeister Ashok Alexander Sridharan ist hier im Gespräch. Über Familie, Herkunft und kulturelle Einflüsse haben wir ja schon ziemlich ausführlich gesprochen. Sie haben ab und zu Ihren Glauben angesprochen, die Religion. Sie sind aufs Aloysius-Kolleg der Jesuiten gegangen. Ich glaube, Ihre Söhne auch. Ne? Wie wichtig ist da also tatsächlich dieser gelebte katholische Glaube bei Ihnen im Alltag?
Also für mich persönlich ist er wichtig, weil ich aus dem Glauben auch viel Kraft zehre und es ist absolut richtig. Ich war selber am Aloysius-Kolleg und unsere drei Söhne waren es auch. Meine Frau war ebenfalls auf einer katholischen Schule, auf der Ursulinenschule in Born am Hersel.
Wenn Sie dann so Meldungen hören, jetzt schlage ich gleich wieder so ein bisschen drauf, von Misshandlungen an dem Kolleg, die es ja gab. Was macht das dann mit Ihnen, wo Sie sich da offenbar so heimisch fühlen?
Tiefe Betroffenheit und tiefe Verbundenheit mit den Opfern. Und ich bin ja auch viele Jahre in der Schulpflegschaft gewesen, habe dann die Gelegenheit gehabt, am eckigen Tisch auch mit den Opfern in Kontakt zu treten, deren Sichtweise zu erfahren. Ich war zutiefst betroffen, weil teilweise kannte ich natürlich die Personen, um die es ging, und zwar sowohl auf Opfer- als auch auf Täterseite.
Aber Ihren Glauben hat das nicht erschüttert?
Es hat meinen Glauben deswegen nicht erschüttert, weil es ja nicht von der Kirche ausgeht. Es sind bestimmte Personen, die da völlig übergriffig sich unmöglich und strafrechtlich relevant verhalten haben. Und diese Personen müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Man kann es nicht auf die ganze Kirche übertragen. Wobei ich mir auch von der Kirche gewünscht hätte, dass sie da offensiver mit umgeht und offensiver eben auch einräumt, dass da einiges nicht richtig gelaufen ist.
Ja, denn es ist ja nicht nur am Aloysius-Kolleg geschehen, sondern ist ja immer wieder ein großes Problem, was wahrscheinlich in den Dimensionen weiterhin aufgearbeitet werden muss.
Ja, deswegen finde ich es auch gut, dass unser Kardinal zum Beispiel, aber auch der Papst, dass die sich jetzt auch dieses Themas angenommen haben und da inzwischen auch wirklich sehr konsequent mit umgehen.
Aber die Geduld haben Sie offenbar mit der Kirche, ja?
Also sehen Sie, wenn es einen Deutschen gibt, der eine Straftat verübt, dann kann man nicht sagen, Deutschland ist schlecht. Mhm. Und genauso ist es in der katholischen Kirche, wenn es da Geistliche gibt oder Menschen, die für die Kirche arbeiten, gibt, die sich strafrechtlich relevant verhalten, die Straftaten begehen, dann kann man das nicht auf die ganze Kirche übertragen. Und davor möchte ich auch warnen, da alles über einen Kamm zu scheren. Man muss da eben auch sehen, was sind das für Menschen und wie steht die Institution dazu. Und die Institution Kirche hat das nicht veranlasst. Sie hat es vielleicht nicht so aufgeklärt, wie man es hätte aufklären können, aber sie hat es jedenfalls nicht veranlasst. Und ich glaube, dass die katholische Kirche da auch inzwischen so aufgestellt ist, dass es da eine Null-Toleranz-Strategie gibt.
Gibt es Ihnen genug Diskussionen in der Kirche?
Es gibt ganz viele Diskussionen in der Kirche, die sehr sachlich und auch sehr wertschätzend geführt werden, um das Thema von eben nochmal aufzugreifen, die aber eben auch teilweise diskret stattfinden. Also es gibt einen Austausch und man kann natürlich sich sowohl mit Geistlichen, aber auch mit Laien austauschen, nicht nur über Glaubensfragen, sondern über alle Dinge, die uns gerade bewegen.
Sie haben es mir erzählt, dass das ist ja jetzt alles so auseinandersetzungsgetrieben, was wir jetzt gerade besprochen haben. Sie haben mir aber auch erzählt, dass Sie jetzt gerade auf einem Pilgerweg waren. Das heißt, Glaube ist für Sie auch etwas, wo Sie sich immer wieder hin zurückziehen können?
Das ist definitiv so. Und es ist auch richtig, dass meine Frau und ich gerade eine Fußpilgerung gemacht haben, Fußpilgerweg gegangen sind, und zwar von Bonn nach Kevela, wobei ich erst in Köln eingestiegen bin, weil ich abends noch einen Termin in Berlin hatte, den ich nicht absagen wollte, und bin dann von Köln bis nach Kevela mitgegangen.
Ist das, machen Sie so etwas, um zur Ruhe zu kommen, oder ist das Gott finden? Was ist das?
Also da muss ich ganz ehrlich sagen, als ich den Anruf bekommen habe von der Bonner CDU, ob ich mir vorstellen könnte, Oberbürgermeister zu werden, war ich ebenfalls auf einer Pilgerreise, und zwar von Bonn nach Trier, und habe dann meiner Frau und den Mitpilgern nach Kevela gesagt, also wenn ich gewählt werde, dann werde ich auch mal mitgehen nach Kevela. Und das hat in den vergangenen Jahren nicht geklappt. Dieses Jahr hat es geklappt, und ich bin wirklich begeistert gewesen von dieser Erfahrung, von dieser Gemeinschaft, so dass ich mich für nächstes Jahr schon direkt wieder angemeldet habe.
Also das ist doch was anderes für Sie auch, als in anderen Gemeinschaften zu wandern.
Ja, weil man betet natürlich während auf dem Pilgerweg. Man hat die Gemeinschaft mit den Menschen, die ebenfalls im Glauben verwurzelt zu dieser Marienwallfahrtsstätte pilgern. Und es ist eine ganz besondere Erfahrung, die ich nicht missen möchte, auch in dieser Gemeinschaft nicht missen möchte. Und deswegen bin ich da nächstes Jahr gerne wieder mit dabei.
Diese Verankerung im Glauben bei Ihnen, hilft die anderen Glauben, andere Glaubensrichtungen auch stärker zu akzeptieren? Also das ist ja, kommt ja in der Politik auch immer wieder vor. Also dass man vielleicht da doch dann auch noch ein anderes Verständnis hat?
Ja, die Gefahr ist ja immer, dass wenn man sehr stark ausgeprägten Glauben hat, man die anderen Glaubensrichtungen nicht so akzeptiert. Aber das ist bei mir definitiv nicht so, weil ich ja über meinen Vater auch den Hinduismus habe kennenlernen dürfen. Es gibt eine sehr gute Verbindung und Gemeinschaft mit der jüdischen Gemeinde. Eine Großtante von mir hat Juden im Dritten Reich zur Flucht verholfen. Das ist auch hier bis heute nicht in Vergessenheit geraten. Es gibt aber auch mit den muslimischen Gemeinden hier bei uns in Bonn eine sehr sachliche Diskussion. Wir haben einen Rat der Religionen an einem runden Tisch, wo viele Religionsgemeinschaften aus den unterschiedlichsten Richtungen sich regelmäßig darüber austauschen, wo wir die Kommunikation verbessern können, wo wir eventuell auch gemeinsame Veranstaltungen durchführen können. Und auch da sind wir, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg hier bei uns in Bonn.
Sie haben das vorhin schon erzählt und eben nochmal erwähnt, dass Ihr Vater ja aus dem Hinduismus kommt. Und er sich das dann im Laufe der Jahre im Zusammenleben mit Ihrer Mutter, ist er dann zum katholischen Glauben übergegangen, habe ich so verstanden. Ne? War das eigentlich etwas, was Sie als Jugendlicher bewegt hat? Also gerade diese Auseinandersetzung mit dem Glauben. Sie waren nun katholisch auf einer katholischen Schule, aber gab es da nie das andere auch?
Nein, ehrlich gesagt nicht. Also mein Vater hat uns immer dabei unterstützt, und wir sind als Kinder wirklich auch immer mit unserer Mutter in den Gottesdienst gegangen. Aber mein Vater ist auch sehr, sehr häufig dabei gewesen. Also auch bei so Besinnungswochenenden, wenn wir so etwas gemacht haben, mein Vater ist immer mitgefahren. Und insofern hat er das wirklich von der ersten Sekunde an in hervorragender Weise unterstützt. Und meine Eltern haben auch katholisch geheiratet. Also von daher ist das für mich immer eine ganz tolle Erfahrung gewesen, diese Toleranz, die mein Vater Zeit seines Lebens an den Tag gelegt hat, aber auch die Toleranz meiner Mutter, indem sie eben akzeptiert hat, dass mein Vater bis Anfang der 90er Jahre einer anderen Religion angehört hat, die er aber schon seit vielen Jahren gar nicht mehr praktizierte. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass mein Vater irgendwann mal praktizierender Hinduist war.
Er war Brahmane. Hatte das irgendwie was Besonderes da zu tun? Das ist ja eher die Priesterkaste.
Genau, also die Familie meines Vaters sind Brahmanen, und insofern ist das natürlich auch nochmal für meinen Vater ein ganz besonders großer Schritt gewesen. Aber das hat ehrlich gesagt auch nie eine Rolle gespielt. Also auch wenn wir in Indien waren, das war immer ein vollkommen unbefangenes Aufeinander zu und miteinander umgehen.
Als Oberbürgermeister von Bonn hat Ashok Alexander Sridharan vor allem im nächsten Jahr sehr viel mit Musik zu tun, Herr Sridharan. 2020 wird der 250. Geburtstag Beethovens gefeiert, vor allem natürlich in Bonn. Sind Sie Beethoven-Fan?
Absolut. Und das schon seit vielen Jahrzehnten. Ich habe, als ich damals in die 5. Klasse des Gymnasiums gekommen bin, im Schulchor mitgesungen. Und das erste Konzert, bei dem ich dabei sein durfte, haben wir die Ode an die Freude gesungen. Und das erinnere ich noch heute sehr gut. Und seitdem höre ich seine Musik wirklich gerne. Und
aber wahrscheinlich dürfte man als Oberbürgermeister auch gar nichts anderes sagen, oder?
Das kommt noch dazu. Aber ich betone immer, dass Beethoven ja nicht nur 1770 hier bei uns in Bonn zur Welt gekommen ist, sondern er 22 Jahre hier gelebt hat. Länger als Mozart in Salzburg. Und er hat hier in Bonn, Beethoven hat hier in Bonn all das gelernt, was ihn zu dem Genius in der Musikgeschichte gemacht hat. Und dann ist er nach Wien gezogen und gestorben.
Und dann bekommen Sie leider die Beethovenhalle nicht hin fürs Beethovenjahr. Wie gehen Sie mit Pleiten und Pech um?
Ja, also ich meine, das ist nun mal so. Das ist nichts, was mir jetzt unbedingt große Freude bereitet, dass die Beethovenhalle nicht fertig wird. Aber auch da muss ich sagen, wir müssen aus der Not eine Tugend machen. Und wir werden im kommenden Jahr eine Hauptspielstätte haben, das ist unsere Oper. Aber wir werden dann eben auch ins ganze Stadtgebiet und in die Region gehen, um Beethoven dort zu feiern und die Gelegenheit nutzen, um auf die vielen anderen tollen Veranstaltungsstätten hinzuweisen und dort Beethoven zu zelebrieren, wo er vielleicht bisher nicht so sehr gespielt worden ist.
Also aus der Not eine Tugend machen, lerne ich daraus. So
genau.
Geht man mit Pech vielleicht mal um. Aschok Alexander Sriharan, Oberbürgermeister von Bonn. Dankeschön für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen, Frau Heise.